Das ist der Podcast vom Nachfolgebus für Verkäufer. Der sechste Teil. Verträge. Richard Jauch, KMU Diamant Consult. Unternehmensverkauf, was zu regeln ist. Hoi Richard.
Hoi Carlo.
Du erzählst uns heute etwas über Unternehmenskaufvertrag. Und zwar unterscheidest du zwischen Share Deal und Asset Deal. Was ist da der Unterschied?
Genau, also bei Share Deal geht es darum, dass wirklich Anteile von einer juristischen Person verkauft werden. In der Praxis sind das Aktien, Gesellschaft oder GmbH. Das heisst, du kaufst wirklich eine ganze Gesellschaft mit aktiven, passiven und Rechtsverhältnissen drin. Bei einem Asset Deal ist zum Beispiel bei einem Einzelunternehmen, das hat ja keine Rechtspersönlichkeit, dort geht es wirklich darum, um einzelne Aktive, Warenlager, Sachanlagen, den Namen und so weiter. Du kaufst nicht in dem Sinne eigene Rechtspersönlichkeit. Das ist der Unterschied zwischen diesen zwei.
Und was passiert häufiger bei dir?
Das ist etwa 50-50, weil es gibt natürlich gerade in meinem Segment von Kleinstunternehmen sehr viele Einzelunternehmer. Und bei Einzelunternehmen hast du automatisch einen Asset-Deal. Aber wenn du eine GmbH hast und eine AG, dann probierst du aus steuerlichen Gründen möglichst immer einen Share-Deal zu machen. Also es ist etwa 50-50, würde ich schätzen.
Und was geht schneller zum Verkaufen?
Kann man nicht so generell sagen, intuitiv vermutlich meistens der Asset-Deal, weil du kannst dir dort eine umfangreiche Prüfung von der Gesellschaft ersparen. Du übernimmst ja keine Schulden und keine rechtliche Risiken. Wohingegen bei einem Share Deal musst du wirklich die Gesellschaft prüfen, dass du keine Leichen im Keller hast. Darum tendenziell wird es eher ein Asset Deal sein, der schneller ist. Aber natürlich, wenn du eine super organisierte Gesellschaft verkaufst versus eine sehr unorganisierte Einzelfirma, kann es auch mal andersrum sein.
Tut dann ein Käufer häufig noch juristische Person machen vor einem Verkauf? Oder sieht man das, dass es noch umgewandelt wird? Also dass er gezielt sagt, nein, ich wollte jetzt wirklich einen Share Deal gehen?
Sehe ich selten, weil steuerlich macht es keinen Unterschied mehr. Du musst ja die 5 Jahre einhalten, bevor es dann wirklich ein steuerlicher Vorteil ist. Und niemand will dann noch 5 Jahre warten, bevor er es verkauft. Das heisst, das sieht man höchstens dann, wenn es wirklich eine ungewöhnliche Rechtsform ist. Also ich habe schon mal einen Verein verkauft, dort haben wir dann zuerst noch umgewandelt in eine GmbH oder eine Genossenschaft. Das ist aber sehr selten. Wenn es eine Einzelunternehmung ist, dann wird es auch als Einzelunternehmung verkauft.
Jetzt hört man viel von diesen Gewährleistungen. Ich habe zum Beispiel jetzt gehört letztens von einem, dass er sagt, was man im Moment auf dem Markt sieht, ist, dass die Verkäufer den Preis vom 19 im Kopf haben und die Käufer die Vorstellung vom 21 nach der Corona-Krise. Und sich dort eigentlich eine Differenz auftut in den Preisvorstellungen und man die mit Gewährleistungen müsste schliessen. Ist das eine Option?
Also ich vermute, was da gemeint ist, also was sicher stimmt, ist jawohl. Also alle Verkäufer sagen, das ist einfach eine Delle und wir sind bald wieder dort, wo wir im 19. sind. Und alle Käufer sagen natürlich nein, es hat sich nachhaltig etwas zum Negativen verändert, das ist ja logisch. Und ich denke, was da gemeint ist mit Gewährleistungen, ist ein erfolgsabhängiger Kaufpreisteil. Also dass der Käufer sagt, gut, ich würde auch den 19er Preis zahlen. Ich will aber sehen, dass wir wirklich auf das Niveau auch zurückkehren. Und das sehe ich auch, dass so in die Richtung verhandelt wird, dass Risiken abgewälzt werden auf den Verkäufer. Aber das sind nicht im engeren Sinn Gewährleistungen, die man in den Kaufvertrag nimmt. Außer es wäre etwas anderes gemeint. Das kann ich aber nicht sagen.
Was kann eine Gewährleistung sein zum Beispiel?
Also unter Gewährleistung verstehst du in der Regel eben, ich gewährleiste als Verkäufer zum Beispiel, dass alle Steuern sauber bezahlt worden sind, alle Abgaben, dass ich keine rechtlichen Risiken habe und so weiter. Das sind schon so die Standardgewährleistungen. Alles andere, neben einem erfolgsabhängigen Kaufpreisteil, ist schlussendlich einfach eine Art, wie man einen Kaufpreis definieren kann.
Also ein Earnout?
Genau, das wäre jetzt genau ein Earnout, den man da dann definiert.
Sieht man das viel?
Ein Earnout?
Ja.
Ich sage jetzt mal, mein Kunde ist immer der Verkäufer und der Verkäufer ist meistens nicht ein Fan von Earnouts, weil er muss aufs Geld warten und es ist risikoabhängig und er ist auch ein bisschen darauf angewiesen, dass der Käufer einen guten Job macht. Aber wo man es oft sieht, ist gerade bei Jungfirmen, wenn die starkes Wachstum haben, dass man sagt, gut, wenn das Wachstum weitergeht, soll durchaus auch noch etwas oben drauf kommen. Oder eben bei Turnaround-Situationen, wenn es der Firma eher schlecht geht und die Hoffnung ist, der Käufer kann es Ruhe drum schwenken, dass man auch dort sagt, gut, wenn es klappt, dann soll noch etwas mehr fliessen. Bei stabilen Firmen, die immer etwa den gleichen Ertrag abwerfen, ohne besondere Risiken, sehe ich sehr selten.
Jetzt hast du noch ein anderes Thema aufgebracht in deiner Präsentation, die indirekte Teilliquidation. Ist das grösste Steuerrisiko?
Genau, also man muss sagen, oder, indirekte Teilliquidation gilt nur für juristische Personen. Also du musst ein AG oder eine GmbH verkaufen und du musst Gewinnvorträge haben. Das ist nicht bei weitem nicht bei jeder Firma der Fall. Wenn das aber der Fall ist, ist es sicher der Fall, wo man am stärksten kann in den Hammer laufen oder die unangenehmsten Überraschungen kann, erleben. Also von dem her, ja, es ist ein wichtiges Risiko, man muss es auf dem Radar haben, wenn man so eine Gesellschaft verkauft und man muss es sauber klären im Kaufvertrag.
Was gibt es denn sonst noch für Steuerrisiken?
Was auch oft das Thema ist, wenn, also eben, wie ich gesagt habe im Vortrag, Einarbeitung wird meistens vereinbart zwischen Käufer und Verkäufer. Und es ist gerne ja nur so, dass der Inhaber sich als Angestellter zum Beispiel einen überhöhten Lohn auszahlt. Und wenn er es verkauft hat, schrumpft dann der Lohn auf den Marktlohn oder vielleicht sogar noch tiefer. Und man muss aufpassen, dass dann nicht plötzlich ein Teil vom Kaufpreis als Einarbeitungslohn definiert wird. Das ist auch etwas, was viele nicht auf dem Radar haben und wo kann empfindliche Konsequenzen haben, steuerlich und auch abgabentechnisch.
Würdest du immer noch empfehlen, dass man ein Ruling macht? Oder passiert das häufig in der Praxis, dass man wirklich noch vor einem Verkauf ein Steuerruling macht?
Es kommt vor allem eben dann vor, wenn tatsächlich eine Firma verkauft wird mit Gewinnvorträgen. Weil dann ist überhaupt erst die indirekte Teilliquidation möglich. Und dann wird oft ein Ruling gemacht, das festhält, würde das qualifiziert werden, wenn man jetzt zum Beispiel in der Käuferholding ein Darlehen schon rausnimmt und so weiter, würde das schon qualifiziert werden als indirekte Teilliquidation oder nicht? Oder wenn auch offensichtlich ist bei anderen steuerlichen Themen, dass das theoretisch so könnte gewertet werden. Also sobald eine Unsicherheit besteht, wie das Behörden werten würden, dann gibt es ein Ruling. Wenn die Sachlage aber glasklar ist, dann muss man kein Ruling machen. Das heisst, ich habe vielleicht in einem von 10 Fällen ein Ruling.
Gut, vielen Dank
für deine Bitteschön. Yes.
Das war der 6. Teil des Podcasts vom Nachfolgebus. Verträge Richard Jauch, KMU Diamant Consulting AG. Unternehmensverkauf, was zu regeln.